Hallo zusammen, der Eugen hat mich ja vorgestellt, ich war ja schon einmal bei euch und ich habe heute einen Predigttext mitgenommen, den wir auch vor 3 Monaten bei uns im Brüsseler Berg hatten. Wir gehen bei uns durch den Philipperbrief und wir sind jetzt schon im 4. Kapitel angelangt, doch ich möchte mit euch heute in das 2. Kapitel vom Philipperbrief hineinschauen, in einen Text, der eigentlich sehr bekannt ist. Er ist als Christus-Hymnus bekannt. Vielleicht sagt einem oder anderen schon, welcher Text es sein könnte. Und zwar geht es heute in diesem Text, in Kapitel 2, Philipper 2, 5 bis 11, um die Gesinnung Christi und um den Charakter, den Christus hatte, welchen wir als Vorbild, als Muster nutzen möchten oder nutzen sollen, den Paulus hier verwendet. Wenn man sich den Text so anschaut, dann ist es wieder zweideutig. Zum einen ist es eine sehr große Ermutigung für uns, wenn wir sehen, was Christus für uns getan hat und was er alles erduldet hat. Und zum anderen ist es für uns eine riesige Herausforderung, denn Paulus sagt, seid genauso wie Christus. Und genauso wie Christus zu sein, ist nicht einfach. Ich möchte den Text lesen, Philipper Kapitel 2, von Vers 5 bis Vers 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Unser Text beginnt mit dem Wort denn. Und wenn wir in der Bibel oder überhaupt, wenn wir einen Satz mit denn anfangen, dann bezieht es sich sehr oft auf das Gesagte zuvor. Und der Kontext für diesen Text sind die 4 Verse davor, also Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und ich möchte diese Verse einfach als Kontext mit hineinlesen und hineinnehmen, wo Paulus hier auch schreibt, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Dann beginnt er mit, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Paulus zählt in diesem Kontext einige Punkte auf, die er von den gläubigen Philippern erwartet. Er schreibt ja hier aus dem Gefängnis und der Brief an die Philipper ist sehr mit Freude getränkt, obwohl es eigentlich eine traurige Situation ist. Und doch ist da sehr viel Freude drin und sehr viel Ermutigung an die Philipper. Und darum geht es auch hier, dass er sie auch ermutigt, ihren Glauben standhaft weiter zu führen. Und insgesamt geht es Paulus darum, dass die Philipper eines Sinnes sind. Eines Sinnes zu sein bedeutet im Allgemeinen, die gleiche Mentalität zu haben, die gleiche Einstellung zu haben und dabei in gleicher Weise zu denken und zu handeln, beziehungsweise nach demselben Muster. Die Anforderungen, die Paulus hier stellt, sind, wenn wir aus menschlicher Sicht drauf schauen, ziemlich schwer zu befolgen. Und die Anforderungen, die er gibt, die sind nicht seine eigenen, sondern er schreibt ja in dem Willen Jesu Christi. Wenn wir Menschen versuchen, gleich in eine Richtung zu gehen oder gleich zu denken, zu handeln, dann ist das für uns nicht immer einfach, weil wir unterschiedlich sind, weil der eine so denkt, der andere so denkt. Und dann ist Einheit und Einigung nicht immer einfach. Beziehungsweise in den meisten Fällen nicht einfach. Doch was Paulus hier meint und was er auch vorgibt, ist einfach eine eine Grundlage, die er allen Gläubigen gibt, nach denen alle Gläubigen auch handeln sollen und denken sollen. Und dieses Muster gibt er uns ab Vers 5, wo er sagt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er ruft die Philipper auf, die Gesinnung Christi, also die Art, wie Jesus Christus gedacht hat und gehandelt hat, zu übernehmen. Und somit schafft er eine einheitliche Grundlage für jeden Gläubigen. Da gibt es keine Diskussionen mehr, dass der eine vielleicht so denkt oder so. Nee, wir haben Christus als ein Muster, als ein Beispiel, von dem wir lernen sollen. Und der ist einzigartig, wenn wir uns Christus anschauen. Und den Charakter, den Christus hat, beschreibt Paulus in den Versen 6 bis 8, wo er sagt, der, also Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. In Vers 6 beginnt er damit, Christus war in der Gestalt Gottes. Christus war dem Wesen nach Gott gleich. Er hatte keine Einschränkungen durch irgendeinen Körper, sondern er war überall, so wie Gott es auch ist. Und er war, kurz gesagt, in der Herrlichkeit Gottes. Johannes drückt es im Johannesbrief am Anfang so aus, wo er schreibt, Johannes Kapitel 1, die ersten zwei Verse, wo er schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und er führt weiter aus, das Wort wurde Fleisch und dieses Wort ist Jesus Christus. Wodurch wir sehen können, Christus war zu Beginn bei Gott und hatte den vollen und rechtmäßigen Anspruch, weiterhin in dieser Herrlichkeit zu bleiben, die er hatte. Doch er klammerte sich nicht daran fest, wie wir sehen. Es steht, er hielt es nicht wie einen Raub fest. Das Bild, was Paulus hier gemeint, ist im Prinzip ein Bild, wo Soldaten im Krieg eine Beute erbeutet haben und einen Anspruch auf diese Beute haben. Das ist jetzt kein Raub in dem Sinn, dass man etwas geraubt hat, sondern aus dem Krieg etwas erobert hat. Und so hatte dieser Krieger einen Anspruch auf diesen Raub. Und Paulus gebraucht dieses Bild, um zu zeigen, dass Jesus diesen Anspruch, den er hatte, nicht festgehalten hat, sondern ihn losgelassen hat. Die Herrlichkeit, bei Gott zu sein, hat Christus losgelassen. Und Vers 7 sehen wir, dass er sich selbst entäußerte. Das heißt, Christus hatte freiwillig die Gestalt Gottes verlassen. Er hat freiwillig diesen Anspruch nicht fortgeführt. Er hat sich demütig dem Willen seines Vaters unterordnet und hat die Gestalt eines Knechtes angenommen. Und zwar als Knecht von Gott dem Vater. Die Knechtsgestalt, oder wie wir es heute kennen, Sklave, ist jemand, der in einem ständigen Verhältnis zu einem anderen steht, und zwar in einer Knechtschaft. Und der Wille des Sklaven, der geht völlig in dem Willen seines Herrn auf. Das heißt, wenn wir uns das Bild eines Sklaven vorstellen, dann hat der Sklave selber keinen eigenen Willen, so gesehen, weil er tut nur das, von morgens bis abends, was sein Herr von ihm verlangt. Und genau in diese Gestalt ist Jesus Christus gegangen. Er hat die Gestalt der Herrlichkeit verlassen und wurde Mensch und hat sich dem Willen Gottes unterordnet und hat sich seinem Willen unterstellt und hat ihm gedient. Interessant zu bemerken ist, dass Paulus hier in dem Vers 5, als er auf Christus hindeutet, er sagt, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also er deutet hier auf die Zeit hin, wo Jesus auf der Erde gelebt hat, mit den Jüngern gewirkt hat. Und es ist eine Zeit, wo Jesus Mensch war. Und das Interessante dabei ist, dass es für uns sehr wichtig ist, weil wir dann eine Ebene haben, mit der wir uns vergleichen können. Wir haben keine Ausrede mehr zu sagen, na gut, Christus hatte eine andere Ebene. Wenn er vielleicht als Engel gekommen wäre, könnte man sagen, na gut, wäre ich ein Engel, könnte ich das vielleicht auch. Aber als Mensch hat er sich uns gleichgestellt, um uns ein Vorbild sein zu können, sodass wir ihm nachahmen dürfen. Und in Vers 8 sehen wir, dass er als Knecht sich völlig dem Willen seines Vaters unterordnet hat und ihm im Gehorsam getan hat, was sein Vater von ihm verlangt hat. Ich möchte einige Bibelstellen zitieren. Es sind insgesamt 9 Bibelstellen, die ich nacheinander einfach durchlesen möchte. 8 davon sind Zitate von Jesus, Worte von Jesus, die er ausspricht. Und ich möchte euch einfach bitten, dazu zu hören, sich von dem Wort einfach durch das Wort wirken zu lassen. Ich lese aus Johannes 5, 17 bis 20 und den Vers 30. Jesus antwortete ihnen, er spricht hier zu den Pharisäern: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und jetzt kommt eine wichtige Stelle, wo er sagt: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Vers 30: Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Hebräer 5, 8 bis 10: Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Markus Kapitel 10, Vers 45: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Johannes 10, 17 bis 18: Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Johannes 12, 27 bis 28: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Matthäus 26, Vers 39: Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Johannes 18, 10 bis 11: Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es, schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Matthäus 26, 52 bis 54: Da sprach Jesus zu ihm: Steck dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten, und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, so dass es kommen muss? Ich habe euch jetzt mit einigen Textstellen erschlagen. Es sind aber Textstellen, die meiner Meinung nach sehr stark und sehr authentisch bezeugen, wie Christus gedacht und gehandelt hat. Und wir können daraus lesen, wie Christus sich freiwillig dem Willen des Vaters unterordnet hat. Und wir konnten sehen, wie sein Wille der Wille des Vaters war. Und wie Christus motiviert war, diesen Willen zu erfüllen. Auch können wir erkennen, dass Christus eigentlich jederzeit abbrechen könnte. Hat Petrus gesagt, ich könnte doch jetzt meinen Vater bitten, der würde mir 10 Legionen Engel schicken und alles wäre vorbei. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist weiter den Weg gegangen, um den Plan Gottes zu erfüllen, den er vor Beginn der Welt gefasst hatte. Und er hat gehorsam den Willen des Vaters vollendet, bis er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Was bezeugt, dass er den Willen komplett ausgeführt hat und das getan hat, wozu ihn der Vater geschickt hat, nämlich um als Erlöser für uns Menschen zu sterben, für unsere Sünden zu sterben und uns zu erlösen von dem Tod in der Hölle. Paulus betont den Tod Christi, indem er hinzufügt, wie Christus gestorben ist. Er sagt hier, Christus erniedrigte sich selbst in Vers 8 und wurde gehorsam bis zum Tod. Könnte hier eigentlich einen Punkt setzen, aber er sagt heute, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und damals, wenn ein Mensch am Kreuz stirbt, dann war das zum einen die grausamste Art, die schändlichste Art, also es war sehr demütigend und es war auch eine sehr grausame Hinrichtung, die Christus erlebt hat. Also möchte Paulus damit zeigen, wie tief sich Jesus Christus eigentlich erniedrigt hat, nur um den Willen des Vaters zu erfüllen. In Vers 9 bis 11 sehen wir dann, dass es wieder mit einem Darum beginnt. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht. Und das Darum bezieht sich auf die Verse, die wir eben gelesen haben, nämlich wie Jesus Christus sich unterordnet hat. Und darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht, ab Vers 9, und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also letztendlich steht die Ehre Gottes im Vordergrund. All das ist gemacht worden, damit wir die Vergebung der Sünden haben, damit wir erlöst sind, aber damit vor allen Dingen Gott verherrlicht wird. Und deshalb hat er Christus auch erhöht und ihn über alles gestellt. Er hat ihn erhöht, weil sich Christus freiwillig Gott gedemütigt hat oder demütig dem Vater unterordnet hat. Er hat den, der Vater hat den Sohn erhöht, weil er den Willen des Vaters übernommen hat und als seinen eigenen Willen auf dieser Erde durchgeführt hat und weil er den Willen des Vaters erfüllt hat, bis zum Ende vollbracht hat. Gott hat Christus über alles gestellt, und alle Knie werden sich beugen. Paulus nennt hier drei Orte. Er sagt im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, überall. Es wird keine Ausnahmen geben. Jeder wird Jesus Christus als Herrn erkennen und sich ihm beugen. Und letztendlich, wie wir gesehen haben, wird Gott verherrlicht. Und das ist auch etwas, was wir in unserem Leben auch immer wieder im Hintergrund haben müssen. In allem, was wir tun und machen, in allem steckt dahinter die Herrlichkeit oder das Lob Gottes, welches wir ausdrücken sollen. Ich möchte zur Anwendung dieses Textes kommen. Paulus stellt den Philippern hier ein ultimatives Beispiel dar. Er zeigt ihnen eine Person und fokussiert die Konzentration wirklich nur auf eine Person und sagt, hier, das ist Christus und an ihm sollt ihr euch richten. Und Paulus schreibt ja hier an die Philipper. Und wenn wir diesen Text lesen, können wir sagen, gut, Paulus, das ist für die Philipper. Wir suchen uns heute unsere eigenen Leute, denen wir nachfolgen möchten. Aber es ist auch genauso für uns ein Beispiel, ein Vorbild hier in Bonn oder an anderen Orten, wo wir gläubige Christen sind. Jeder Wiedergeborene ist ein Sklave Christi. Und Paulus drückt das immer wieder in seinen Briefen aus, wenn er zu Beginn schreibt, wie hier im Philipperbrief, wo er schreibt, Paulus und Philippus, Knechte Jesu Christi. Und das Wort Knechte bedeutet Sklaven. Und immer wieder drückt er das aus. Und wenn wir darüber nachdenken, wir lesen das eigentlich sehr schnell am Anfang, sind gut, das sind Knechte Christi, die dienen ihm. Aber wenn wir uns das Bild Jesu Christi vor Augen halten, dann merken wir, was das Wort Knecht eigentlich bedeutet. Bedeutet, dass Paulus und Timotheus keinen eigenen Willen haben, nicht tun, was sie selber wollen, sondern das tun, was Christus von ihnen möchte. Und als Sklaven Christi möchte Christus uns durch sein Vorbild vorangehen. Und er möchte, dass wir uns ihm freiwillig demütigen, dass wir uns ihm unterordnen. Und er möchte, dass sein Wille unser Wille wird, dass wir tun, was er möchte, und zwar im Gehorsam, freiwillig im Gehorsam. Die große und spannende Frage ist ja, was ist der Wille Christi? Das ist sehr einfach zu sagen, ja, wir wollen tun, was Christus möchte, aber was möchte er? Was möchte Christus von uns? Und es gibt zwei Bereiche. Zum einen ist der Wille von Christus sehr umfangreich, sehr detailliert, sehr individuell. Wenn wir in das Leben jedes Einzelnen hineinschauen, dann gibt es Situationen, die von Gott mal so gewollt sind, mal so gewollt sind, die sehr individuell sind und auch von Gott gelenkt werden. Zum anderen lesen wir aber auch in dem Kontext, den wir zu Beginn gelesen hatten, was konkret der Wille Christi ist, und zwar in den Versen 1 bis 4 im Philipperbrief, Kapitel 2. Christus will, dass Christen in der Gemeinschaft untereinander eines Sinnes sind, also eine Einheit haben. Christus will, dass Christen in der Gemeinschaft untereinander gleiche Liebe haben. Er will, dass wir einmütig und auf das eine bedacht sind, nämlich Gott zu verherrlichen, Gott zu loben. Er möchte, dass wir nichts Selbstsüchtiges oder aus nichtigem Ehrgeiz tun. Da müssen wir uns selber hinterfragen, aus welcher Motivation tue ich dies oder das? Er möchte, dass wir in Demut den anderen höher achten als sich selbst. Auch das ist nicht immer einfach. Er möchte, dass wir nicht auf das Unsere schauen, sondern auf das des anderen. Also nicht egoistisch handeln, sondern im Interesse meines Nächsten. Und den Willen Christi zu erfüllen, können wir eigentlich nur, wenn wir seinem Beispiel folgen. Und dem Vorbild Christi nachzufolgen, ist eine riesige Herausforderung. Es ist mit einer völligen Hingabe verbunden und mit viel Zeit, mit viel Unterordnung. Es ist nicht einfach. Zum Ende möchte ich den Text kurz zusammenfassen. Paulus fordert in der Vollmacht Jesu Christi die Philipper auf, der Gesinnung Christi nachzufolgen, ihm nachzuahmen, sich ein Beispiel von Christus zu nehmen und so zu handeln, so zu denken, wie Christus auch getan hat. Christus war Gott. Er hat sich freiwillig in den Körper eines Menschen hineinbegeben. Er hat sich gedemütigt und unterordnete sich dem Willen des Vaters. Er wurde Sklave seines Vaters in der Gestalt des Menschen und hat den Willen des Vaters demütig erfüllt, bis zu dem demütigsten Tod, den es zu dieser Zeit gab. Wir wurden aufgefordert, seinem Beispiel in der Gemeinschaft unter Christen zu folgen, dass wir untereinander so handeln, wie Christus möchte. Unser Wille soll es sein, seinen Willen zu tun. Denn als Sklaven Jesu Christi haben wir keinen eigenen Willen, sondern tun, was er will. Ich möchte uns auffordern, dass wir nach Möglichkeit uns hinknien und Christus als unseren Herrn bekennen, ihn anbeten, ihm und Gott die Ehre geben für das, was er vollbracht hat am Kreuz, und dass wir ihn um Erkenntnis bitten, dass wir seinen Willen mehr erkennen und dass wir ihn um Kraft bitten, seinen Willen auch zu tun und der Gesinnung Christi entsprechend zu handeln. Lasst uns beten. Amen.